Als die Corona-Krise ausbrach, berichtete der Tagesanzeiger über einen US-Hedgefonds-Manager. Ich habe ihn da mitgebracht, wenn das funktioniert. Da haben wir ihn, Bill Ackman. Er wird als Gewinner der Corona-Krise bezeichnet. Denn er hat seit Beginn dieser Krise innerhalb von wenigen Wochen 2,6 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Das ist schon was, muss man echt sagen. Ein nächtlicher Traum ließ in ihm eine Vorahnung aufkommen, dass durch eine weltweite Krise ein Börsencrash ausgelöst wird. Das hat er so in einem nächtlichen Traum gesehen. Er entschied sich darauf, seine Papiere gegen den Börsenabsturz abzusichern und organisierte für seine 50 Mitarbeitern Heimarbeit. Sein fetter Gewinn gab ihm recht. Es gibt nicht nur Verlierer der Corona-Krise, es gibt auch Gewinner. Heute Morgen wollen wir auch über einen fetten Gewinn nachdenken, gegen den die 2,6 Milliarden allerdings verblassen. Und wir werden nicht darum herumkommen, auch über Irrtum und Verlust nachzudenken, denn das liegt sehr nahe beieinander. Wer hat nicht schon auch etwas gewinnen wollen und statt des erhofften Gewinnes einen Verlust eingefahren? Nur weil er sich geirrt hat. Und dann schmerzt der Verlust, das ist das eine, aber die eigene Dummheit schmerzt noch viel mehr. Also ich habe das schon unzählige Mal erlebt. Vom größten Gewinn, aber auch vom größten Irrtum und Verlust handelt es sich auch im Bibeltext, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe, aus dem Neuen Testament. Und den möchten wir jetzt miteinander lesen. Markus, Evangelium Kapitel 3, die Verse 20 bis 35, ist relativ ein langer Text. Aber es lohnt sich, dass wir uns bewusst darauf fokussieren. Er, Jesus, geht in ein Haus und wieder strömt das Volk zusammen und sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und redete ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Und wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er nicht bestehen, sondern es hat ein Ende mit ihm. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat. Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Amen, wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, alle Sünden und alle Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen, alles. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kommen seine Mutter und seine Geschwister. Und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum. Und sie sagten zu ihm, schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er schaut, die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Verschiedene Gruppen von Akteuren begegnen Jesus. Sie haben alle unterschiedliche Vorstellungen von ihm und verhalten sich dementsprechend. Und wisst ihr, genau in der Frage, wie Menschen über Jesus denken, wie sie zu ihm stehen, findet sich der größte Irrtum. Findet sich der größte Verlust oder Gewinn. Gehen wir zuerst auf den größten Irrtum ein. In welcher Gruppe von Akteuren finden wir den größten Irrtum? Spannend. Bei denen, die Jesus am nächsten stehen. Bei denen, die ihn am besten kennen müssen. Bei seinen Angehörigen. In seiner leiblichen Familie. Erwähnt werden seine Mutter und seine Brüder. Welches Bild hatten sie von Jesus? Wie standen sie zu ihm? Ich lese das nochmals in Vers 21. Und als seine Angehörigen es hörten, wo er sich aufgehalten hat, gingen sie los, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Man kann auch übersetzen, er hat den Verstand verloren. Oder auf Zürichdeutsch, dem hat es ausgehängt, der ist völlig durchgeknallt, der spinnt, der ist durch. Anstatt als ältester Sohn den familiären und unterhaltsmäßigen Pflichten nachzukommen, ist er von zu Hause ausgezogen und geht jetzt mittellos von Dorf zu Dorf und zieht Massen von Menschen an und predigt und treibt Dämonen aus. Das ist, oder das war damals für die Familie nicht nur total irritierend, das war ein No-Go. Das geht nicht. Jesus brachte seine eigene Familie in Verruf. Der machte die Familienehre kaputt. Weil Jesus aber zu ihnen gehört, zu seinen Angehörigen, übernehmen sie Verantwortung. Das ist ihnen hoch anzurechnen, indem sie versuchen, ihn durch einen fürsorglichen Freiheitsentzug zu unterbinden, ihn abzustellen, sein Wirken zu unterbinden. Man muss ihn packen, versorgen. Verständlich. Sie wollen ihm ja nur helfen. Sie wollen ihn ja nur zur Vernunft bringen, ihn wieder auf die rechte Spur. Total irre. Was tun wir, wenn wir Jesus nicht mehr verstehen? Wenn sich unsere Vorstellungen und Erwartungen an ihn nicht erfüllen und wenn wir wegen ihm in Schwierigkeiten kommen, ja, wenn wir wegen ihm sogar in Verruf kommen, was tun wir dann? Dann stehen wir in Gefahr, dass wir Jesus unser Vertrauen entziehen und dem größten Irrtum verfallen. Und er besteht darin, dass wir angesichts des vermeintlichen Verlustes, das kann Ansehen sein, das kann Enttäuschung sein, Bedrängnis, Sorgen, wo uns das Leben droht zu entgleiten, zu verlieren, wo wir angesichts des vermeintlichen Verlustes das Heft selbst wieder an die Hand nehmen. Wir sagen natürlich uns nicht gleich ungläubig von Jesus los, keineswegs, Gott bewahre. Aber ja, wir beten auch noch zu ihm, aber im Zentrum unseres Betens stehen nicht mehr seine Absichten und Ziele, sondern unsere eigenen Absichten, Vorstellungen und Erwartungen im Zentrum, nicht seine Absichten, sondern das, was wir meinen, das richtig ist. Das ist der größte Irrtum. Wer den vermeintlichen Verlust, gegen den Jesus ja scheinbar nichts unternimmt, zu entfliehen sucht und versucht, sich selbst zu retten, versucht, selbst noch zu gewinnen, was zu gewinnen ist, wird verlieren. Oder wie es einmal jemand gesagt hat, wer seinen Kopf nicht für Jesus hinhält, verliert ihn, den Kopf. Ich komme zum größten Verlust. Der größte Irrtum führt in der Regel auch zum größten Verlust. Es sei denn, man erkennt den Irrtum und kann noch rechtzeitig darauf reagieren und den Irrtum korrigieren. Und schaut, das war genau das Problem der zweiten Gruppe, die da Jesus begegnet sind in unserem Text, die Gruppe der Schriftgelehrten. Sehen wir diesen Verlust genauer an. Ich lese da nochmals einen Vers daraus aus unserem Abschnitt. Da heißt es, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die Schriftgelehrten waren damals die Theologen und Wächter für Rechtgläubigkeit. Sie treten da Jesus gegenüber auf in der Funktion einer theologischen Prüfungskommission. Sie waren die Instanz für Wahrheit. Sie entscheiden. Sie wissen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. An ihrem Urteil entscheidet es sich. Und gerade die, die es wissen mussten, standen in Gefahr, dem größten Irrtum und Verlust zu verfallen. Denn für sie hat Jesus nicht nur den Verstand verloren, es geht bei ihnen noch weiter, sondern ihrer Meinung nach ist er von einem Dämon besessen. Hinter dieser Vorstellung oder hinter dieser Sicht liegt die Vorstellung, dass im Leben von Jesus Mächte wirken, die für alles Boshafte und Gewalttätige in dieser Welt, für alles Chaotische, für alles Zerstörerische, für alles Krankhafte in unserem Leben und in dieser Welt verantwortlich sind. In Jesus wirken diese Mächte, die als Drahtzieher für alles Gemeine und Verwerfliche, für alles Unrecht, für alle Nöte in dieser Welt verantwortlich sind. Jesus ist dafür verantwortlich. Und sie gehen noch weiter. Für sie ist es auch klar, Jesus steht mit dem Obersten der Dämonen im Bunde, mit Satan. Das ist der Drahtzieher hinter allem Bösen. Wenn Jesus Dämonen austreibt, dann arbeitet er mit dem Teufel zusammen. Er steht mit ihm im Bunde. Er ist mit ihm unter einer Decke. Ein ungeheuerliches, diffamierendes Urteil über Jesus, mit dem die jüdischen Theologen nur eines bezwecken wollten: das Volk gegenüber Jesus abschrecken und es daran hindern, dass es zu Jesus kommt. Da war ein enormer Volksauflauf. Eine Bewegung hin zu Jesus. Und sie hatte nur eines im Ziel, das zu unterbinden. Die Menschen sollen nicht zu Jesus kommen. Das wollen wir abstellen. Und mit ihrer Verleumdung hatten sie ein starkes Mittel in Händen. Mit diesem Urteil halten die jüdischen Theologen Menschen vom größten Gewinn fern und setzen sich selbst zugleich dem Risiko eines Totalverlustes aus. Davor will Jesus sie warnen und entgegnet ihnen mit einem Gleichnis. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, wie kann dieses Reich nicht bestehen? Wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn Satan gegen sich selbst kämpft und aufsteht, entzweit ist, dann ist es fertig mit ihm. Mit diesem Gleichnis gibt Jesus den jüdischen Theologen zu verstehen, wie widersinnig ihr Urteil ist. Denn das wussten sie, jede Familie, und das wissen auch wir, jedes Unternehmen, jedes soziale System, jede Regierung zerfällt und verliert ihre Macht, wenn die Einheit zerbricht und man anfängt, gegeneinander zu wirken. Dann fällt jedes soziale System auseinander. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das Ende von Satans Macht ist besiegelt. Aber nicht durch ihn selbst, sondern durch einen, der stärker ist als er. Niemand kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Es ist spannend, mit diesem Bild vom Raubüberfall nimmt Jesus Bezug auf ein Geschehen, das in der damaligen Gesellschaft fast zur Tagesordnung gehörte, verbreitet war, nämlich das sogenannte Sozialbanditentum. Das war übrigens auch mal ursprünglich die sizilianische Mafia, so ein Sozialbanditentum. Hintergrund war die Ausbeutung eines Großteils der Gesellschaft, vor allem der bäuerlichen Landbevölkerung, durch wenige Großgrundbesitzer, die auf Kosten der Kleinen immer reicher wurden. Die rissen alles an sich. Der Lohn für die schwere Arbeit der Kleinbauern blieb unter dem Existenzminimum. Die konnten schlicht nicht mehr leben. In der Folge führte das zu einer schrittweisen Enteignung und Versklavung der Bevölkerung. Eine unsägliche Not, damals zur Zeit von Jesus, wo es nur noch Tagelöhner gab und selbst die mussten, kamen nicht durch, und ihre Familien. Ein enorm himmelschreiendes Unrecht damals. Und so kam es, dass sich immer mehr Besitz und landlos gewordene ehemalige Bauern, Kleinbauern, dass sie sich zu Räuberbanden formierten, um Großgrundbesitzer zu überfallen. Oft mit der Unterstützung durch die Bevölkerung. Also das war Wilder Westen damals in Palästina. Gelang es bei diesen Überfällen, den Großgrundbesitzer zu überwältigen, zerbrach sofort der Widerstand des ganzen Hauses und aller seiner Bediensteten. Denn sobald sie sahen, dass ihr Herr in der Gewalt der Räuber, der Banditen stand, dann hörten sie auf, Widerstand zu leisten, denn sie wollten das Leben ihres Herrn nicht gefährden. Und erst dann, als der Großgrundbesitzer überwältigt werden konnte, konnte man in aller Ruhe mit der Hausräumung beginnen und die Hausräumung durchführen, wo alles zurückgeholt wurde, was den Armen widerrechtlich geraubt wurde. Das war die Situation damals. Wenn Menschen bei Jesus Heilung finden, wenn Menschen bei Jesus Befreiung finden aus allem Unheilvollen in ihrem Leben. Ihr Lieben, und das geschah nicht nur damals, das geschieht auch heute noch. dass Menschen bei Jesus neues Leben finden, Befreiung aus Abhängigkeiten, aus Nöten, aus allen Destruktiven in ihrem Leben, was ihr Leben zerstört, das erleben Menschen heute noch rund um den Globus. Das habe ich persönlich erlebt. Ich war vorher noch ein bisschen früher da, ich ging da spazieren, da bei der Kaserne vorne, und ich schaute, wo ich vor 40 oder 50 Jahren, sagen wir mal 45 Jahren, in welcher Gefängniszelle ich da oben saß, wo ich da herausgeschaut habe, da bei der Kaserne, da gibt es ein Polizeigefängnis, ist immer noch aktuell dort. Die Gitter habe ich noch gesehen. Ich war mal da drin. Ich habe Jesus gedankt, dass er der Stärkere ist. Er hat mich da rausgeholt, hat mein Leben total neu gemacht. Es gibt so unzählig viele Menschen, die davon bezeugen können, wie Jesus sie da rausgeholt hat. Das geschieht heute noch. Und wenn das geschieht, ist das nur möglich, weil derjenige, der hinter allem Unheilvollen und Zerstörerischen steht, Satan, durch einen Stärkeren überwältigt und gebunden werden konnte. Wer dieser Stärkere ist, dieser Räuberhauptmann in der Bildrede da von Jesus, musste den Schriftgelehrten sonnenklar sein. Die wussten damals, von was Jesus da redete. Es kann niemand anderer sein, der Stärkere, der Menschen befreit, als Jesus Christus selbst. Und Jesus überführt hier die jüdischen Theologen in ihrem widersinnigen Urteil und gibt ihnen nochmals eine Chance. Das ist bewegend hier. Der größte Text bewegt sich um die Auseinandersetzung mit diesen Schriftgelehrten. Er gibt und ringt nochmals um sie, gibt ihnen nochmals eine Chance, den größten Verlust abzuwehren. Worin besteht dieser? Wahrlich, ich sage euch, sagte Jesus, alle Sünden werden den Söhnen des Menschen vergeben. Die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen, wird ihnen vergeben. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Der größte Verlust besteht darin, keine Vergebung mehr von Gott in Ewigkeit zu empfangen. Keine Beziehung, keine Verbindung mit Gott zu haben. Dieser schreckliche Verlust erleidet jemand, der die Sünde gegen den Heiligen Geist verübt. Worin besteht diese Sünde? Eine Frage, die sich immer wieder besorgte Gläubige stellen. Begreiflich. Und es ist auch so, dass man nicht genau in der Bibel definiert bekommt, was diese Sünde eigentlich ist. Und ich muss eigentlich sagen, eigentlich ist es noch gut. Wäre detailliert eine Erklärung, wie man gegen den Heiligen Geist sündigt, wäre eine detaillierte Erklärung in der Bibel, wie man das macht, dann hätten wir wirklich ein Problem. Steht nicht drin. Jesus redet nur von der Gefahr, dass die Schriftgelehrten im Begriff standen, diese Sünde zu tun. Von der Gefahr. Aber vielleicht nochmals zu der Frage, was heißt das? Was nicht klar ist, eben vieles ist da nicht klar, wir finden keine Definition, aber eines ist sicher, eines darf klar sein. Wer nach der Vergebung sucht, hat die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen. Wer gegen den Heiligen Geist gesündigt hat, will keine Vergebung. Will keine Vergebung, weil er den ablehnt, der ihm die Vergebung ermöglicht, den Geist des Vaters und des Sohnes. Wer keine Vergebung will, wird auch keine Vergebung erlangen. Wenn nun Jesus im Zusammenhang mit dem Verhalten der Schriftgelehrten über die Sünde des Heiligen Geistes spricht, nochmals, dann beschuldigt er sie nicht, dass sie diese Sünde begangen haben, sondern dass sie in Gefahr stehen. Er warnt sie davor. Wenn sie ihn durch das offenbarende Wirken des Heiligen Geistes als Sohn Gottes und Retter erkennen und ihn aber bewusst öffentlich diffamieren, runtermachen, anschwärzen, in den Dreck ziehen, um andere daran zu hindern, zu Jesus zu kommen, das wäre, bei dem das zutrifft, der steht in Gefahr, diese Sünde zu begehen. Dem größten Verlust geht ein bewusstes Festhalten an einem erkannten Irrtum voraus. Ein bewusstes Festhalten. Der Heilige Geist möchte uns immer wieder helfen, dass wir immer wieder zu dem kommen, der unsere verstockten Herzen heilen und vergeben möchte, zu Jesus Christus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass eben diese Sünde in unserem Leben nicht geschehen kann. Ich komme damit zum größten Gewinn. Mein letzter Punkt. Was sind das für Menschen, welche Gruppe von Menschen findet sich dieser größte Gewinn? Es ist eine Gruppe von Menschen, die offen ist, keine geschlossene Gruppe, eine offene Gruppe für alle Menschen. Für alle Menschen. Wir haben es gelesen, es heißt in unserem Text, und eine Volksmenge saß um ihn her. Menschen, nicht bestimmt, sondern aus der großen Masse, aus dem Volk. Also woher sie auch immer sind, was sie für Menschen sind, wer sie sind, von wo sie kommen, was sie tun, wie ihr Leben aussieht, alles egal. Menschen aus dem Volk, das sind Menschen wie du und ich, egal woher du kommst, egal welcher Religion du angehörst, egal welchen Beruf du nachgehst, Menschen aus dem Volk, offen für alles. Eine Gruppe von Menschen, die offen ist für alles. Niemand ist vom größten Gewinn ausgeschlossen. Niemand. Es kann nicht genug betont werden. Bei Jesus sind alle Menschen willkommen. Zweitens, es ist eine Gruppe von Menschen, die um Jesus herum im Kreis sitzt. Und er blickt umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden. Ich muss sagen, ein wunderschönes Bild für das, was Gemeinde Jesu dem Wesen nach ist. Ein wunderschönes Bild. Was Gemeinde Jesu ist, da kann man Bücher lesen, noch und noch. Aber hier bringt Markus das in einem Satz auf den Punkt. Gemeinde Jesu ist dort, wo Menschen im Kreis herum um Jesus sitzen. Ihr sitzt auch, schaut alle zu mir, ist architektonisch bedingt. Im Kreis wäre das Bild noch schöner dargestellt, was es bedeuten kann. Ich habe da drei Bedeutungen des Sitzens ausgemacht. Was bedeutet das? Erstens, warum sitzen Sie dort? Sie hören auf ihn. Darum sitzen Sie dort, um ihn herum. herum. Sie hören auf sein Reden. Seine Worte stoßen bei ihnen nicht auf Desinteresse oder Ablehnung, sondern auf Zustimmung und Vertrauen. Sie haben entdeckt, dass Jesu Worte in ihrem Leben Kraft haben, ihr Leben verändert. Sie haben entdeckt, dass Jesu Worte ihren Lebensdurst, ihren inneren Lebenshunger stillen kann. Darum wollen sie bei ihm sein. Sie wurden gesättigt. Darum kommen sie zu ihm. Sie wollen bei ihm bleiben, denn seine Worte sind Worte ewigen Lebens. Worte, die Hoffnung vermitteln in unserer hoffnungslosen Welt. Worte, die Licht geben in unserem Leben. Orientierung geben. Kraft geben. Gute Worte. Darum sitzen sie um Jesus und hören ihm zu. Für sie ist Jesus in der Mitte. Er steht in der Mitte. Er ist kein Protagonist. Er ist die zentrale Gestalt. Er ist die bestimmende Mitte in ihrem Leben. Und wo Jesus die bestimmende Mitte in seiner Gemeinde ist, da ist wirklich Gemeinde. Da ist echt Gemeinde. Zweitens, was das Sitzen bedeutet, sie vertrauen Jesus. Wer sitzt, der vertraut. Wer sitzt, hört auf, herumzuspringen und herumzujagen. Hört auf in seiner Aktivität. Er kommt zur Ruhe. Er sitzt. Die Leute da um Jesus sitzen, weil sie Jesus vertrauen. Nicht, weil sie ihn in allem verstehen. Jesus irritiert immer wieder. Wenn ich die Geschichten von Jesus lese, da muss ich manchmal sagen, hey, du irritierst mehr, als dass du klärst. Vieles darf uns klar sein. Vieles bleibt uns verborgen, bleibt uns Geheimnis. Vieles irritiert. Vieles kann ich nicht auflösen. Ich vertraue Jesus. Nicht, weil ich ihn in allem verstehe, sondern weil ich erfahren habe, dass er der Stärkere ist, dass er der Sohn Gottes ist, der den Starken gebunden hat, weil sie erfahren haben, dass Jesus derjenige ist, der uns befreit, der uns erlöst aus allem, was uns kaputt macht. Diese Befreiungstat wird im Kolosserbrief reflektiert, wenn es über den Kreuzestod von Jesus heißt, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise hat Gott die Gewalten und Mächte entwaffnet. Da haben wir das Bild wieder. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ihr Lieben, und in diesen Triumph hat Jesus alle die hineingenommen, die um ihm herum im Kreise sitzen. Der größte Gewinn für jeden, der sich bei Jesus niederlässt. Und ich fragte mich, vertrauen wir ihm? Auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Vertrauen wir ihm, weil er der Stärkere ist. Weil er stärker ist als unser Versagen. Vertraue ich ihm, weil er stärker ist als mein Herz, das mich oft selbst anklagt? Vertraue ich ihm, weil er stärker ist als der Böse und das Böse, das wir manchmal auch in uns leider immer wieder auch erfahren? Vertrauen wir, weil er in seinem Sterben die Anklageschrift gegen uns vernichtet hat? Drittens, das Sitzen um Jesus herum, die Bedeutung von Herrschaft. Sie partizipieren an der Herrschaft von Gott. Das Bild des Sitzens im Kreise Jesu herum erinnert an eine Ratsversammlung. Die Schriftgelehrten, die kamen auch aus einer Sitzung von Jerusalem her, aus ihrer Ratsversammlung. Dort wurde wahrscheinlich der Beschluss gefasst, geht eine Delegation und prüft das, was da mit Jesus läuft. Hier spricht Jesus auch von einer Ratsversammlung, wo regiert wird. In diesem Sitzen und Regieren ist im Epheserbrief zweite Rede, wo es heißt, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Eine Aussage, die wir kaum fassen können. Wo Jesus Christus im Zentrum ist, sein kann, wo Jesus Christus in der Mitte unseres Lebens, in der Mitte auch unserer Gemeinde wirken kann, wo seine Reden, seine Worte in unserem Leben Eingang finden, geschieht Gottes Wille. Übt Gott in und durch uns seine Regierungstätigkeit in dieser Welt aus. Welch eine Bedeutung hat unser Leben? In Verbindung mit Jesus haben wir in dieser Welt etwas auszurichten. In dieser Welt herrscht nicht nur das Chaos, in dieser Welt herrscht auch Christus durch diejenigen, die um ihn herum im Kreise sitzen. Er will uns gebrauchen. Sein Reich, das kommt, hat begonnen. Das neue Reich ist unter uns. Jesus ist Herr. Er hat triumphiert. Der Böse ist überwältigt. Jesus hat ihn besiegt. Welch ein Reichtum, diesem Jesus anzugehören. Und dann noch ein dritter und letzter Punkt zu den Menschen, die da um Jesus herum im Kreise sitzen. Es sind Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Sein letzter Gedanke. Jesus fragt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Als man ihn darauf aufmerksam macht, dass seine Familie da ist, er blickt da umher auf die um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Alle, die den Willen Gottes tun. Das sind diejenigen, die bei Jesus um ihn herum im Kreis sitzen. Die tun den Willen Gottes. Alle die, die auf seine Worte hören und ihm vertrauen, auch wenn sie ihn nicht in allem verstehen, tun den Willen Gottes. Jesus bezeichnet sie als seine Mutter und seine Brüder. Wisst ihr, das ist spannend. Das habe ich ja erst irgendwo entdeckt, als ich diesen Text näher angeschaut habe. Jesus bringt mit dieser Aussage, siehe, meine Mutter und meine Brüder, bringt er damit zum Ausdruck, wem er am nächsten steht. Die Beziehung zu den eigenen leiblichen Geschwistern, insbesondere zur eigenen Mutter, galt damals in der orientalischen Kultur als die innigste, wertvollste Beziehung, wo die gegenseitige Unterstützung, die Loyalität, das Vertrauen, die Treue untereinander in diesem familiären Beziehungsgeflecht absolut heilig war, dass man nicht umstoßen durfte. Wehe dem, der es wagt, den eigenen Bruder oder die eigene Mutter zu beleidigen. Wehe. Deine Mutter. Wir kennen es. Auch heute noch in den orientalischen Kulturen. Wehe. Wer es wagt, den eigenen Bruder oder die eigene Mutter zu beleidigen, das gilt in diesen Kulturen als schweres Vergehen gegen die Familienehre. Und dieses Vergehen wird gerecht. Die eigene Mutter, zu der stehe ich am nächsten. Wehe, wer meine Mutter beleidigt. In dieser innigsten und engsten Beziehung steht Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu seiner Familie, zu denen, die um ihn herum im Kreise sitzen. Wer zu dieser Familie gehört, betrachtet Jesus als Bruder und Mutter. Unglaublich, wenn Jesus zu dir sagt, du bist mir Mutter. Eine nähere und innigere Beziehung gibt es nicht. Du bist mir Mutter. Du bist mir Bruder. Wer zu Jesus gehört, der darf wissen, ich bedeute ihm alles. Ich bin ihm heilig. Er steht zu mir. Er ist mir treu. Er unterstützt mir. Er gibt alles für mich und er kämpft für mich. Er tut alles, dass diese Ehre nicht angetastet wird. Er gehört mir. Ich stehe zu ihm. Gibt es einen größeren Gewinn, als Jesus Christus, dem Sohne Gottes, anzugehören? Und ich schließe mit der Frage, hast du dich in seine Familie aufnehmen lassen? Trifft man dich bei denen, die um Jesus herum im Kreise sitzen? Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch heute Morgen in unserer Mitte bist. Darum sind wir doch zusammengekommen. Nicht damit wir irgendetwas feiern, sondern wegen dir. Um dir nahe zu sein, um dir begegnen zu können, um deine Stimme zu hören, um dein Wort zu hören. Weil wir durstig sind, hungrig sind nach deinem Wort und nach deinen Weisungen. Wir haben erkannt, welchen Reichtum du uns gebracht hast. Wir danken dir, dass du für uns gekämpft hast, dass du den Bösen besiegt hast. Wir danken dir, dass du der Stärkere bist. Du stehst über allem, über alle Mächte und Gewalten. Du bist Herr der Herrlichkeit über die ganze Welt. Ich bitte dich auch für diejenigen unter uns, die einfach noch unter den Kräften dieser zerfallenen, kaputten Welt leiden in ihrem Leben, dass sie zu dir kommen, dass du sie zu dir ziehst, sie berührst und sie frei machst. Lass diese Erfahrung unter uns immer wieder zur Realität werden, dass du Menschen freisetzt, wirklich frei machst. Wir bitten um dein Licht, lass es hervorstrahlen, immer wieder hell. Wir danken dir, dass du Herr bist. Du bringst dein Reich, das du angefangen hast. Du wirst es vollenden. Wir warten auf dich, Jesus. Amen.